Der Predigttext für heute steht in Römer 13, die Verse 1 bis 7, wieder nach der neuen Genfer Übersetzung. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen? Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir in deinem Wort so vieles finden, was uns helfen soll, uns in dieser Welt zurechtzufinden und so zu leben, dass es für uns selbst, aber auch für die Welt, in der wir leben, für unsere Mitmenschen gut ist und dir die Ehre gibt. So lass uns jetzt recht verstehen, was du von uns möchtest, und lass es uns, dass wir das mitnehmen und umsetzen in unserem Alltag. Segne du unser Hören. Und rede du zu uns. Amen. Liebe Mitbürgerin, liebe Mitbürger, so könnte man die Anrede des Paulus lauten, hätte er nicht schon 12 Kapitel zuvor die Christinnen und Christen in Rom als Adressaten angesprochen. Anders als die meisten seiner anderen Briefe, die er jeweils an eine Gemeinde richtete, die dann auch jeweils schon zuvor von ihm gegründet worden war, also wo er bekannt war, ging der Brief an die Gemeinde in Rom an alle Christinnen und Christen in der Stadt Rom. In der Stadt des römischen Kaisers. Er schreibt an Menschen, die zum Glauben an den jüdischen Rabbi gekommen sind, der nach römischem Recht unter dem Vorwurf hingerichtet worden ist, sich ohne Erlaubnis des römischen Kaisers König zu nennen. Ein Majestätsverbrechen. Staatsterrorismus. Und der am dritten Tage von den Toten auferstanden ist, und das hatten die römischen Wachen an seinem Grab nicht verhindern können. Sie glaubten also an den Gott Israels und daran, dass der seinen Sohn Mensch werden ließ und am Kreuz sterben, aber dann am dritten Tag auferweckt hat. Sie glaubten an diesen Auferstandenen als den, der nun zur Rechten Gottes sitzt und regiert. Wie viel Sprengkraft steckte wohl in diesem Glauben, in einem Reich, das ganz andere Götter kannte und das seinen König zur Zeit dieses Briefes vermutlich schon Nero Gott gleich verehrte. Die Hausgemeinden in Rom kannten Paulus nicht und Paulus kannte nur wenige Christinnen und Christen dort. Und in diesem Brief an die Römer stellte er sich ihnen vor, um seinen geplanten Besuch bei ihnen vorzubereiten. Dazu gehörte, dass er zum einen natürlich sein Evangelium sehr ausführlich entfaltete in 11 Kapiteln. Aber dann eben auch sich dieser Frage stellte, was denn das für die Christinnen und Christen bedeutet. Wie sollen sie ihr Leben gestalten in einer solchen Stadt, in einem solchen Staat? Also nach der Dogmatik folgt die Ethik. Und zur Ethik gehörte dann eben auch diese Frage, in welchem Verhältnis der Christ zu dem Gemeinwesen steht, in dem er lebt. Ein Gemeinwesen, das eben damals mit der Glaubensüberzeugung nichts zu tun hatte, von ihrem Glaubensgrund her gar kritisch zu sehen war. Der Kaiser, Gott gleich gedacht, das widerspricht dem christlichen Glauben zutiefst. Und so geht Paulus diese Frage zunächst einmal ganz menschlich und vernünftig an. Die Aussagen in diesen 7 Versen sind sehr nüchtern. Sie glorifizieren weder den Kaiser, sie nennen ihn nicht einmal. Noch weisen sie auf der anderen Seite aufrührerische Tendenzen auf. Wenn Menschen zusammenleben, dann braucht es Ordnung, um das Miteinander für alle Menschen in dieser Gemeinschaft auf gute Weise zu gestalten. Und jemand muss diese Ordnungen schaffen und er muss dann auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und das ist so, weil Gott, der Schöpfer, dieses vernünftige Tun den Menschen in die Wiege gelegt hat. So Paulus in diesen Versen in gut jüdischer Tradition. Und doch und zugleich in Eintracht mit der römischen Staatsphilosophie, dass der Kaiser seine Autorität und Macht einer höheren Macht verdankt. Und deshalb gilt das für alle Menschen, so folgert Paulus. Jeder lebt in einem Gemeinwesen, in dem einzelne Menschen Verantwortung tragen und dafür Macht bekommen, um sie auszufüllen und für ein gelingendes Leben der Menschen, aller Menschen in diesem Gemeinwesen zu sorgen. Und dieser Gewalt müssen sich eben dann auch alle unterordnen. Gott will, dass wir Menschen in guter Weise miteinander leben. Und dafür braucht es ordnende Kräfte. So schlicht und nüchtern sage ich das einmal mit meinen Worten, was Paulus hier zunächst feststellt und den Christinnen und Christen in Rom erinnert. Denn zu dieser Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, konnten sie dort ihren Glauben frei leben. Sie konnten sich in ihren Hausgemeinden treffen. Sie konnten auf den Straßen die gute Nachricht verkünden und weitersagen und zum Glauben einladen. Und einige Zeit später, als Paulus inzwischen in Rom im Hausarrest saß und von dort seinen Brief an die Gemeinde in Philippi schrieb, gab es sogar, so schreibt er in diesem Brief, Christinnen und Christen, die im näheren Umfeld des Kaisers sich aufhielten, also im Machtzentrum dieses riesigen Reichs damals. Und Paulus hat sich ja durchaus hier und da seines römischen Bürgerrechts gerühmt. Aber hier schreibt er eben sehr zurückhaltend und schlicht nur von wesentlichen Funktionen der Staatsmacht. Der Apostel kennt keinen totalitären Staat. Das Symbol, das er dem Staat in seiner Zeit gibt, ist das Schwert, hier im Text übersetzt mit der richterlichen Gewalt. Im Griechischen steht da tatsächlich Schwert. Also nicht Hammer und Sichel, so wie in der DDR und in der UdSSR, durch die angedeutet werden sollte, dass dem Staat Industrie und Landwirtschaft, also gemeint ist letztlich die gesamte Wirtschaft, gehört. Und auch nicht das Hakenkreuz im Gott sei Dank nicht tausendjährigen Reich der Nationalsozialisten. Das Hakenkreuz, das wie ein Rad alles niederwalzt, was sich ihnen in den Weg stellt und seine Allmacht zeigt. Das Schwert, das Paulus symbolisch nennt, steht zeichenhaft dafür, dass die Obrigkeit die Aufgabe hat, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und das schließt eben ein, wenn es nötig ist, auch dafür Gewalt anzuwenden. Und damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, müssen alle sich finanziell beteiligen. Steuern und Zölle verschaffen dem Staat die nötigen Mittel. Die Ordnungsmacht ist zu respektieren, und Respekt meint wirklich Respekt. Also nicht Angst, aber Achtung, Wertschätzung. Und seine hohen Repräsentanten sollen geehrt werden für ihren Einsatz in dem Gemeinwesen. Wenn wir in unserem Land nur das alleine alle ernst nehmen, dann würde vieles ganz anders laufen. Diese 7 Verse des Paulus, die allzu oft missdeutet und in fataler Weise missbraucht worden sind, sie spiegeln doch eigentlich das wider, was wir auf menschlicher Ebene in allen Formen des menschlichen Zusammenlebens kennen und als normal und als vernünftig betrachten. Ein Verein zum Beispiel gibt sich eine Ordnung, wählt einen Vorstand, der die Vereinsgeschäfte führt und dafür sorgt, dass alles ordnungsgemäß im Sinne aller Mitglieder und im Sinne der Zwecke dieses Vereins geschieht. Und in der antiken Welt war es zudem noch klar, dass hinter der Ordnung letztlich Gott selbst steht. Und das hat doch auch einen ungeheuren Charme und eine, ich finde, humorvolle Spitze, wenn Paulus den römischen Kaiser, in dessen Namen sein Herr, also Jesus Christus, ans Kreuz genagelt wurde. Wenn Paulus also den römischen Kaiser, von eben diesem Herrn, seinem Herrn Jesus Christus, eingesetzt sieht, kann man eigentlich nur schmunzeln. Allerdings bleibt einem das Lachen dann doch vielleicht im Halse stecken, wenn wir daran denken, dass Paulus selbst genau dieser Staatsgewalt einige Jahre später zum Opfer gefallen ist. Als Nero seine Macht missbrauchte und Christinnen und Christen für seine mörderische Schandtat, nämlich die Stadt Rom anzuzünden, verantwortlich machte und Tausende von ihnen ans Kreuz nageln ließ. Da wurde die Obrigkeit ihrem Auftrag, den Menschen Gutes zu tun, nicht mehr gerecht. Denn sie soll das Böse verfolgen und das Gute unterstützen und loben und auch selbst tun. Also wer da mitgemacht und nicht dem widersprochen hat, der ist damit auch mitverantwortlich gewesen an diesem Geschehen. Und da ist eben dann auch der Boden dessen verlassen, was Paulus hier positiv formuliert. Und da war dann tatsächlich auch Widerstand geboten, da hier der Staat den Geboten Gottes entgegengehandelt hat. So haben die Apostel den Mitgliedern des Hohen Rates 3 Jahrzehnte zuvor Paroli geboten, als die ihnen befahlen, das Evangelium von Jesus Christus nicht mehr weiterzusagen in Jerusalem. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Dietrich Bonhoeffer hat schon relativ früh in den Zeiten der nationalsozialistischen Herrschaft gesagt, man muss dem Rat in die Speichen fallen. Da, wo ein Staat den Menschen nicht zugute handelt, sondern seine Macht missbraucht, ist es auch durchaus zu Recht, dass Menschen dem sich widersetzen. Aber zunächst ist einfach mal der Staat und seine Macht nicht per se schlecht, genauso wenig per se gut, sondern ist zunächst einfach eine Gegebenheit, die notwendig ist und in der wir Menschen uns vorfinden. Wir leben heute in einer Demokratie, in der wie damals in Rom aber auch keine bestimmte religiöse Macht die weltliche Macht bestimmt. Staat und Kirche sind getrennt. Auch wenn es in Deutschland nur eine sogenannte hinkende Trennung ist. Diese Trennung von Religion und Staatsmacht war in Rom noch nicht als bewusste Entscheidung durchdacht, also sozusagen philosophisch unterfüttert. Aber sie wurde in dieser Zeit mehr oder weniger gelebt. Die vielen religiösen Kulte und Gruppen wurden toleriert, solange sie sich nicht gegen den Kaiser und seine Behörden richteten. Wir haben heute inzwischen, Gott sei Dank, nicht nur eine Gewalt, sondern drei Gewalten, die voneinander getrennt sind. Die Gesetzgebende, die Ausführende und die Rechtsprechende. Doch es bleibt ja die Frage, woher sie letztlich und unser Staat als Ganzer seine Voraussetzungen hat. Woher kommt das eigentlich? Was steht da eigentlich dahinter? Der Jurist, Rechtsphilosoph, langjährige Richter am Bundesverfassungsgericht Ernst Wolfgang Böckenförde, überzeugter, aber durchaus auch sehr kritischer Katholik, hat in den 60er Jahren geschrieben, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Auch unser Staat heute, die Bundesrepublik Deutschland, verdankt sich nicht unserem Verstand und einem Prozess, in dem wir Bürgerinnen und Bürger ihn entwickelt und gegründet hätten. Nein, letztlich bleibt es dabei, dass hinter ihm eine höhere Macht steht. Dinge da sind, die der Staat eben selbst nicht herstellen, produzieren kann. Näher wird das der säkulare Staat nicht definieren können, da er keiner Religion, keine Religionsgemeinschaft den Vorzug gibt. Für uns Christinnen und Christen allerdings ist es der, der den Gewalten Gewalt zubilligt und für sie beauftragt, diese einzusetzen für ein gelingendes, geordnetes Miteinander und dem Staat, ist es eben unser Gott, unser Herr, der eben der Gott der ganzen Welt, der Schöpfer der ganzen Welt ist. Das soziale Miteinander ist durch Gott ermöglicht, der jedem einzelnen Menschen seine Würde zueignet. Grundgesetz Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und hier schimmert dann eben doch durch und zu Recht auch durch die christlich-abendländische Tradition. Und deshalb heißt es in der Präambel des Grundgesetzes ja auch, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. So heißt es dann weiter. Aber es steht ganz am Anfang seiner Verantwortung vor Gott. Wir leben als Christinnen und Christen heute in diesem Staat. Wir genießen seine Errungenschaften, so wie eben die Religions- und Gewissensfreiheit. Die Väter des Baptismus vor 150, 170 Jahren, die sind zum Teil für ihre Überzeugung noch in Gefängnisse gewandert. Wir können uns diesem Staat als Menschen einordnen und auch seinen Gesetzen und Regeln unterstützen, weil sie doch zu einem guten und gedeihlichen Miteinander geführt haben und weiterführen. Wir können konstruktiv in diesem Staat mitwirken an neuen Gesetzgebungen. Wir können offen aussprechen und kritisieren, wenn es nicht gerecht zugeht in Politik und Gesellschaft. Ja, und unser Grundgesetz billigt uns sogar zu, uns dann diesem Widerstand zu widersetzen, wenn die Menschenrechte gefährdet sind und angegriffen werden. Wenn Meinungsfreiheit, Gewissens- und Religionsfreiheit, Pressefreiheit unter Druck geraten. Wenn die eigentlich unantastbare Würde des Menschen dann doch diskreditiert und angetastet und eben nicht geschützt wird, so wie es nach Grundgesetz Artikel 1 Aufgabe des Staates ist. Der Staat, in dem wir leben, ist nicht göttlich, ist nicht vollkommen, aber er ist eben auch nicht satanisch, sondern er bleibt ein von Gott geschenkter Rahmen, in dem wir leben und den wir gestalten können, als Christinnen und Christen mit all den anderen Menschen, die auch Bürgerinnen und Bürger dieses Staates sind. Als Nachfolger Jesu Christi aber sollen wir Gutes tun. So heißt es in der Mitte dieses Abschnitts. Sollen den Menschen und der Gesellschaft zum Besten dienen. Suchet der Stadt Bestes. So hat es schon der Prophet Jeremia den nach Babylon exilierten Israeliten gesagt. Wir sollen gerne und freudig das beisteuern, was alle gefordert sind beizusteuern. Wir sollen jedem geben, was wir ihm schulden. Und darüber hinaus sollen und können wir etwas von der Güte und Barmherzigkeit Gottes einbringen. Wir können etwas von seiner Gerechtigkeit aufleuchten lassen und einbringen in den gesellschaftlichen Diskurs. Wir können wie die Propheten auf Missstände aufmerksam machen und dafür eintreten, dass diese abgestellt werden. Und wir dürfen fröhlich von unserem Glauben Zeugnis geben und unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger einladen, diesem barmherzigen Gott, diesem Retter Jesus Christus zu vertrauen und seine Liebe anzunehmen. Wir, liebe Schwestern und Brüder, sind der Sauerteig, der diese säkulare Gesellschaft mit der göttlichen Liebe durchsäuern soll. Denn damit geht es in Vers 8 im Römerbrief ja weiter. Da bringt Paulus zum Ausdruck, was eben nicht von allen Menschen erwartet werden kann, sondern nur von denen, die von der Liebe Christi erfüllt sind. Dieser Vers 8 lautet, und damit schließe ich, bleibt niemand etwas schuldig. Was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Amen.